Familie K.
Workstations!
Freitag, 22. August 2008.
Ich kenne dich ja über den Kontakt meiner Eltern. Ich kenne dich schon sehr lange. Meine Eltern kennen dich wiederum ebenfalls schon seit dem Studium. Und seitdem ich denken kann und seitdem ich dich kenne, warst du für uns als Kinder eigentlich immer der, du warst immer der Orgelbauer. Und für mich erschien das ein extrem spannender Beruf. Und ich habe mir immer überlegt, was steckt dahinter? Kriegt man den ganzen Tag hinter riesengroßen Flötenrohren und bastelt darin rum? Wird das tierisch laut sein? Was muss man für Qualifikationen eigentlich mitbringen? Du bist ja auch viel rumgekommen in Zeiten der DDR, wo es für andere nicht so einfach war, durch die Welt zu reisen. Mich würde interessieren, welche Vorstellung du von dem Beruf damals hattest und ob die Vorstellungen zugetroffen haben.
Das ging ganz einfach los. Also wir sollten in der Schule auf dem Dorf ein großes mechanisches Gerät beschreiben, und aus der Landwirtschaft vielleicht ein Mähdrescher oder irgendwie sowas. Und da ich schon immer angehalten war, Orgel zu spielen am Sonntag, weil ich auch Klavierunterricht hatte, habe ich gedacht, machst du, schreib's mal über die Orgel. Habe mir ein Buch besorgt und es war natürlich eine sehr leidenhafte Vorstellung davon. Habe mich da ein bisschen rein vertieft. Deutsch hat mir gelegen, habe ich einen Aufsatz draus gemacht und habe dann geschrieben, dass es ja an sich auch ein schöner Beruf ist, dass man Musik studieren könnte und sich zum Intonateur qualifizieren. Und damit ging es eigentlich los. Ich sollte entweder Theologie studieren oder Mathematik. Das hätte sich vielleicht auch angezeigt, aber für beides hatte ich nicht über. Und mein Klavierlehrer hat gesagt, ich sollte Musik studieren. Sage ich, na Musik, was, das spiele ich und hinterher ist es weg. Ich will irgendwas bauen, was man sieht. Und das ist dann eingetreten. Ich habe mich beworben im Orgelbau. Das war zunächst schwierig, weil das immer die einzelnen Bezirke Kontingente hatten. Und dann die Wohnungsfrage, hatte ich mich sowohl zunächst in Potsdam beworben, dann in Dresden und dann in Frankfurt-Oder. Und habe ich angefangen im Orgelbau. Und aber weil einerseits schon so viel investiert war in mich, was die musikalische Ausbildung betrifft, habe ich gedacht, musste noch eine Prüfung machen als Kirchenmusiker, so nebenbei. Habe das angefangen und in Berlin bei dem damaligen Kirchenmusikdirektor Abel, aber dann war ich so viel weg, da wurde das nichts. Da habe ich gedacht, da musst du den richtigen Schritt machen und bin dann aus dem Orgelbau wieder raus und habe ein Musikstudium in Halle angefangen. 3,5 Jahre und bin dann wieder in Orgelbau zurück. Wobei ich nur als besonders witzig empfinde, wir hatten kürzlich ein Treffen von ehemaligen Studenten aus Halle. Habe ich mich da hingestellt und habe gesagt, wenn ich ein Musiker wäre, wäre ich auch einer geworden. Ich war also immer Orgelbauer. Und wie die Entwicklung dann weiterging, das ist eigentlich, hätte ich als Kind bei uns zu Hause auf der Rotbuch im Garten nie gedacht, wohin das führt, dass ich nachher in Tokio 3 Orgeln mache oder in 800.000 Euro Orgel in Texas, in Kerrville und so. Also eine ziemlich imposante Entwicklung scheinbar.
Und was bedeutet das eigentlich, eine Orgel bauen? Also fängt es an, dass man die Flöten selber macht oder werden die einfach vorproduziert, man baut die ein? Oder was ist eigentlich dann die Arbeit dann vor Ort? Was musst du da alles leisten?
Naja, es ist zunächst ein handwerklicher Beruf. Und vielfach hängt ja sehr von den Leuten ab, die das machen. Oftmals haben dann die Firmen gesagt, was ihr Sohn, der will nicht zur Armee und der will nicht in die FDJ und dies und jenes, kann ein Orgelbau kommen. Ist immer so ein bisschen kirchlich geprägt. Und dann sind aber unwahrscheinliche Mengen wieder abgesperrt in die Katechetik, in die Theologie, in die Musik, weil das ein böser handwerklicher Beruf zunächst ist, weil es wird viel mit Holz gearbeitet. Und die schweren Eichenbohlen, und der hat schon ein bisschen Geige gespielt vorher und hatte die ganze Finger voll Splitter. Das hat denen da nicht so zugesagt. Es ist zunächst einfach ein handwerklicher Beruf und die Firma Schucke damals hat gar vorausgesetzt, dass die Leute eine Tischlerausbildung komplett haben, ehe sie überhaupt anfangen im Orgelbau. Das gehört dazu. Und dann, das wird immer erzählt, ist auch an dem, dass also das in verschiedene Bereiche geht, in Zinn, Blei, das wird ja geschmolzen, um die Pfeifen zu fertigen oder mit Leder zu arbeiten. Oder bis hin heutzutage dann in die Elektronik. Die letzte Orgel, die ich hatte in Wutsch in Polen, da war eine MIDI-Anlage dran. Das heißt also, dass dann noch zu der rein mechanischen Spielart, das ist natürlich ziemlich viel zu erklären, was in Orgel als solche betrifft, auch eine elektrische Steuerung gibt und dass man die Orgel dann allein spielen lassen kann, was man vorher eingespielt hat. Da waren die sehr raffiniert. Die Professor Wiesewka, die hat dann gesagt, also wir haben hier ein Studienprojekt vor. Wir wollen eine Sache machen, Computer mit Orgel. Den Computer haben wir schon, fehlt bloß noch die Orgel und da ist das genehmigt worden und da haben sie denen das bezahlt und so. Also bis hin in die modernen Bereiche der Elektronik geht es dann auch mit dem Orgelbau.
Und braucht man dazu ein absolutes Gehör oder schult man das dann?
Das ist eine interessante Frage, da habe ich mich über den damaligen Oberbürgermeister hier Rosberg mächtig geärgert, als es um den Streit und zur Frauenkirche ging. Da hat er behauptet, Silbermann hätte absolutes Gehör gehabt. Also das ist totale Dummheit, also er weiß gar nicht, was das ist. Muss man oftmals feststellen, dass die Leute nicht wissen, was das heißt. Also das ist ein Erinnerungsvermögen an eine Tonhöhe, wenn ich zu jemandem sage, okay, wir treffen uns morgen Mittag um 12 Uhr an der Hauptpost und das Schlüsselwort ist Frühling oder irgendwie sowas, dann wird er kommen und wird das wissen. Aber wenn ich dem sage, wir treffen uns, da kann er kommen, aber wenn ich sage, pfeif mal diese Töne nach, das wird er nicht kennen, weil er kein Erinnerungsvermögen hat an eine Tonhöhe. Das ist manchen Leuten gegeben und das ist das sogenannte absolute Gehör. Im Orgelbau sagten sie dann kurioserweise, wenn du hier gefragt wird, hast du absolutes Gehör? Ja, ich höre absolut nichts.
Wie viele von den Orgelbauern gibt es eigentlich in Deutschland? Das scheint ja jetzt nicht so ein wahnsinnig verbreiteter Beruf zu sein.
Naja, hat sich ziemlich sortiert. Also zunächst über Ostdeutschland wussten wir genau Bescheid. Es hat sogar mal eine gemeinsame Dampferfahrt der Orgelbauer gegeben von Dresden aus. Das waren ungefähr 250 in 4 Industriebetrieben und einzelnen Meistern, die auch zum Teil allein arbeiteten. Jetzt hat sich das natürlich reduziert. Aus den Betrieben mussten verschlankt werden oder wie man es nennen mag. Also alle, die 58 waren und gingen zunächst in den Vorruhestand. Und ja, es kommt natürlich das dazu mit der Konkurrenz. Damals, da war das aus der DDR her konkurrenzfähig, einfach dadurch, dass sie billig waren. Wir haben also in Norwegen mehr als 40 Orgeln gehabt und die wurden auch jährlich aufgesucht zum Stimmen und das war für die Gemeinden günstig. Das Material war nicht so gut, das ist ja klar, aber daher hatten wir also einen ziemlichen Stand und wurde kaum repariert. Und jetzt schlägt das um, jetzt werden weniger Neubauten geschaffen, also die finanzielle Situation ist nicht günstig für die Gemeinden und da wird viel restauriert und rekonstruiert und mit Neubauten ist das weniger geworden. Und dann gibt es natürlich jetzt die Konkurrenz mit den alteingesessenen Betrieben, das wird in anderen Bereichen sein. Wobei, was nun den Beruf als solchen betrifft, sowas wird es heute kaum geben. Man fängt an, hat einen Berufswunsch und hält das durch, wobei eben das Durchhalten das eigentliche Problem ist, denn es ist kein Beruf, der absolut Spaß macht, wenn man so will. Im Winter, man könnte ausschweifen und die DDR-Wirtschaft da kritisieren, das war ja immer so eine Häschen-Hopp-Wirtschaft, immer quartalsmäßig wurde abgerechnet, Quartalsende. Und zum Jahresende, da brach alles zusammen, da wurde alles zurückgeführt auf Null, alle Materialien wurden gezählt und alles abgerechnet. Und im Januar, ja, wir haben Zeit, sodass zum Quartalsende selbst die Lkw-Transporte knapp waren, weil dann plötzlich das Quartal erfüllt werden musste. Und so mussten wir eben zum Quartalsende im Dezember eine Orgel ausliefern. Da haben wir dann bei minus 4 Grad gesessen in Wünschendorf bei Gera. Da waren keine Fenster drin und da war keine Brüstung an der Empore. Und wir haben da mit dem kalten Metall, man kann ja nicht eigentlich Handschuhe anziehen. Also, und dann die schwere Arbeit, das ist eigentlich eine ziemliche Last, wenn diese großen Teile, auch die Pfeifen als solche, zu bewegen. Manche haben Rückenprobleme und sowas, also das ist kein Beruf, von dem man sagen kann, das ist nur einfach eine Lecke. Wobei es eben sehr vielseitig geht, von diesem reinen Handwerk bis über das Klangliche, die Intonation oder man könnte ja auch, wenn man gut ist, nur nachher noch das erste Konzert spielen. Ne? So weit könnte das reichen.
Mhm. Naja, nun hast du deinen Beruf ja mittlerweile aufgehört. Du bist jetzt in die Rente gegangen. Und ist das für dich, weil ich mir eben vorstelle, dass dieser Beruf ja eigentlich ein sehr anstrengender ist, das hattest du auch erzählt, ist das für dich jetzt der Urlaub, der jetzt bis zum Ende deiner Tage geht? Bist du darüber glücklich? Vermisst du was?
Naja, weil es so anstrengend war, habe ich es nur für mich so formuliert, also ein bisschen dreist. Mit 65, das reicht dann. Und da ich noch die Absicht habe, 30 Jahre zu leben, muss ich jetzt einfach aufhören. Denn es ist zu anstrengend. Es gibt also für mich keine leichte Arbeit, wo ich in die Firma gehe und irgendwas mache, was auch ein Lehrling machen kann. Wenn ich was mache, dann muss ich wieder raus und dann muss ich wieder bei irgendwelchen Leuten, die so oft nett sind, aber da die gemeinen Geld sparen wollen, stecken sie mich dann ins Kinderzimmer irgendwie und so im Früh, dann muss man sich das Bad teilen, wann gehst du, 6:50 oder irgendwie sowas. Und dann mittags geht man zum Aldi oder irgendwo muss ich was zu essen besorgen und arbeitet. Also wir haben zu Zeiten tatsächlich und wahrhaftig über längere Räume 16 Stunden pro Tag gearbeitet. Bis auch manchmal bis nach Mitternacht, weil Termine stehen, die dann erfüllt werden müssen, auch im Ausland. In Tokio hatte ich mal da solchen Stress. Oder da hilft einem ja niemand. Und wenn jetzt irgendwas auftritt, so klimatische Bedingungen oder irgendwas, was nicht so klappt oder auch in der Technik, dann muss man das ja erfüllen zu dem Zeitpunkt. Kommt ja eine internationale Kommission, ich sage auch immer, insofern ist es interessant, wann macht man Prüfungen? Also man macht eine Schule oder was, Abi oder eine Fahrschule oder mal sonst irgendwas. Aber mitunter hat sich für manche das mit den Prüfungen erledigt. Aber bei uns im Beruf, da hat man immer dann noch eine Prüfung an dem entsprechenden Instrument. Und wenn das international angelegt ist, dann kommt eine Kommission und die nimmt das ja nicht unbesehen. Und dann gucken sie, ob sie hier was finden und dort was finden. Und wenn irgendwas ist, dann sagt gerade der Chef noch, na, hast du denn das nicht gemerkt, das hättest du doch noch machen können und sowas. Ja. Also es ist schon anstrengend in der Beziehung. Dessen ungeachtet ist man natürlich selbstständig, wenn man also im Ausland ist, wie gesagt, die 40 Orgeln. Ich habe dann noch auch in Ungarn gearbeitet, in Sexart oder in Poznan, in Warschau, in Prag, in Sofia und in früher in der ehemaligen Sowjetunion reichlich. Also ich würde das natürlich wieder machen. Und glücklich auch insofern, dass wir ja über diese sogenannte Wende unbesehen weggekommen sind. In derselben Firma, am selben Arbeitsplatz, gar beim selben Chef. Ne?
Also für dich ist eigentlich dieser stabile Lauf der Dinge. Du hast dich früh mit dem Thema beschäftigt oder dieser Gedanke, Orgelbauer zu werden, war für dich schon sehr früh, hat eine Rolle gespielt und dann hast du diesen Beruf sehr, sehr lange ausüben können. Hattest du an irgendeinem Punkt in deinem Beruf das Gefühl, jetzt müsstest du was anderes machen oder andere Fähigkeiten liegen dir auch und es wäre die Möglichkeit, mal umzuschwenken? Oder war das klar, es wird bis zum Ende eigentlich erstmal dieser Beruf bleiben und ja.
Es wird wohl so sein, dass man also, wenn es sich um Arbeit handelt, dass man dann das einfach als Aufgabe sieht und erfüllt. Man könnte, meine ich, auch andere Arbeit machen als Straßenkehrer oder was. Warum? Da ist nichts Verächtliches dran. Weil man muss eben bloß durchhalten bei der einen Sache. Und immer abspringen haben wir im Beruf oft erlebt. Gut, manche sind nach oben gefallen oder haben eben das sich gesucht, was ihnen mehr zusagt, aber mein Vater war gerade dagegen, dass ich Musik studiere zwischenreihen. Da hat er gemeint, also hast du angefangen, musst du durchhalten. Und vielfach macht sich das bezahlt. Also die Flinte ins Korn werfen, wie man so sagt, das ist natürlich nicht angezeigt. Und insofern bestand die Gefahr bei mir nicht. Man muss eben, wenn es doch anstrengend ist, eben durchhalten. Es gibt ziemlich schwierig, also weil das andere erzählen wir kurioserweise auch immer, die Unverheirateten, die fahren nochmal raus und nochmal raus. Also man ist zum Teil, es hat sowas gegeben, dass ich ein Jahr lang in der Firma beschäftigt war, aber nicht im Betrieb gearbeitet habe, sondern nur außerhalb. Und als sie sagten, wir haben keine Montage für dich, habe ich gesagt, mache ich Urlaub. Ne? So, aber wenn sie dann verheiratet sind, na bloß nie rausfahren, Mensch, lass mich zu Hause, ja, und sowas. Das ist dann schwer, geht auch nicht so ohne weiteres. Ne? Und hinterher, na, wenn man ein bisschen zynisch ist, sagt man nach 10, 15 Jahren bloß wieder raus. Ne?
Aber es gab für dich also Phasen, in denen du viel gearbeitet hast, in denen du viel unterwegs warst und dann der Turnus war dann so, dass sich das ausgeglichen hat und man dann nochmal 2-3 Wochen am Stück zu Hause war oder hat wie?
Naja, zu DDR-Zeiten haben wir es immer sehr bedauert, dass wir nicht Stunden abfeiern durften. Das gab es nicht. Wir mussten immer einsatzfähig sein und waren immer da. Und es gab auch Jahrespläne, die dann eingehalten werden mussten. Die wurden gar Anfang des Jahres gemacht und die erfüllten sich so. Wir waren im besten Alter, wir waren einsatzfähig und wir haben das genauso abgearbeitet, wie das vorgesehen war. Das hat sich gewandelt heute, dann tritt plötzlich irgendwas ein, dass andere, man kann nicht fest planen, dass man die Arbeit bekommt, also die Firma als solche. Aber für den, der die Arbeit macht, gibt es nichts, als dass man das durchhält. Und es ist natürlich, die Erfüllung oder der Erfolg ist natürlich da, wenn es dann geklappt hat. Wenn man also das, wenn das angenommen wird von der Gemeinde, es ist ja auch, es gibt ja auch staatliche Aufträge, wie es damals hieß. In Russland war das ja früher so. Oder in Magdeburg im Kloster unserer lieben Frauen. Da war es zum Beispiel so, der Herr Stadtrat, haben sie es dann gesagt, das war also eine große Ehre, dass der Herr Stadtrat zur Orgeleinweihung kommt. Das wäre gerade ein entscheidendes Spiel im Fußball und sowas. Ne? Aber sonst oftmals, das bedrückendste beinahe ist mal gewesen, da hat jemand, da erinnere ich noch ganz deutlich, ein älterer Herr, gespendet für eine Kleinorgel und die ist geliefert und er wollte die unbedingt den Tag noch hören, weil er ganz schwer Krebs hatte. Zum ersten Mal schwer krebskrank gesehen, der hat mit den Zähnen geknirscht, das war also, der war schwer krank und wollte dann unbedingt den Tag das noch fertig haben. Ne? Das war nicht zu machen, aber also der hat sich dann gefreut, dass das fertig war und das hat man oft erleben. Dass also die wirklich dafür spenden, das ist ja teuer sowas, wenn denn dann der entsprechende Einsatz da gewesen ist von der Gemeinde und dann hinterher gibt es ein schönes Bankett oder was, das ist auch hübsch.
Also ich höre daraus, du bist eigentlich ganz glücklich mit deinem Beruf gewesen und das hat für dich gewesen. Hat für dich auch viel zurückgegeben.
Ja, ja. Es sind auch so viele Bekanntschaften dabei verblieben. Ich schreibe so zum Jahresende so 70, 80 Leute. Und das, mein Lieblingsland ist dann Norwegen, weil ich da Norwegisch ganz passabel gelernt habe. Wir waren zum Beispiel in Narvik, da waren wir einfach länger als 10 Wochen bei Synöve, die sprach kein Wort Deutsch. Das ist ja klar, dass man das lernen muss. Und so haben sich die Kontakte erhalten und nach der Wende haben sie dann gesagt, jetzt musst du kommen mit der Familie und da kriegst du bei uns die Hütte und sowas. Also wir sind in vielen Norwegen und das wäre also mein Lieblingsland als Urlaubsland und auch von der Sprache her.
Aber deine zweite Passion ist ja das Klavierspielen und das holst du jetzt nach, wenn ich das richtig verstanden habe.
Naja, das hat sich also als ganz positiv erwiesen. Sonst hat das nicht viel genützt, dass ich also ein Musikstudium abgeschlossen habe an der Kirchenmusikschule in Halle. Aber nachdem ich nur aus dem Beruf bin, kann ich jetzt mich also auf das Feld legen. Jetzt im Augenblick sind wir also im Chor beschäftigt mit Chorsingen. In Greiz wollen wir mitsingen, die Amolmesse und in Lengenfeld und dann nachher hier in Radebeul und das ist der Kirchenchor. Und also, dass man über Arbeitsmangel klagt, kann man nicht sagen. Die Beschäftigung hat sich verlagert. Orgelbau hat schon Spaß gemacht, aber das der Kirchenmusik, das ist ja auch ein unmittelbares Feld, an dem man sich betun kann.
Also hat das Arbeiten für dich jetzt noch kein Ende gefunden? Das geht jetzt weiter?
Naja, also ich habe keine denn Arbeit, das ist also wie gesagt eine Aufgabe, der man nachzukommen hat. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Termin, dort und dort. Und jetzt habe ich bloß noch selbstgewählte Termine. Das ist das Positive daran. Dann kann ich machen, was ich will.
Familie K. Workstations!